Pauline hatte Angst. Sie könnte übergeschnappt sein. Große Angst hatte sie. Bestimmt hatte sie diese Angst schon gehabt, bevor wir uns kennenlernten. Ich glaube auch, deshalb trug sie zu Hause immer eine Schürze, nie eine weiße. Sie wischte sich 100-mal die Hände ab, als wischte sie die Angst weg. Und weil die Farbe der Schürze unbedingt rot sein musste, schloss ich, sie fürchte, an ihren Händen sei Blut. Bleiben Trauer und Verzweiflung. Warum war sie traurig? Warum war Paulina verzweifelt? Die Villa beherbergte viele Räume. Es dauerte einige Wochen, bis ich sie gefunden und betreten hatte, und ich könnte nicht schwören, dass es wirklich alle waren. An den beiden Hauskanten zum Park hin waren Türmchen angebaut. In ihnen war nichts anderes als eine Wendeltreppe und oben je ein Kämmerchen. In dem einen waren nur Spinnweb und Mäusedreck und Kartons mit alten Akten, die an den Rändern braun waren und angeknabbert. Die Fensterscheiben waren innen mit weißer Kalkfarbe bemalt. Im anderen Turmzimmerchen hatte sich Paulina ein Nest eingerichtet. Sie nannte es so. Dort standen ein schmaler Divan, ein Arbeitstischchen und ein Sessel. An der Wand hingen einige ihrer Bilder, Naturzeichnungen, ein Selbstporträt in Öl. Ein wunderliches Bild übrigens. Ihr Mund war abgedeckt von einem zusammengewickelten Tuch. So exakt nach der Natur gemalt, dass ich erst glaubte, es sei echt. Ich fragte, was das bedeute. Das bedeute, sagte sie, weil sie keine Kinder habe, werde ihre Geschichte nicht weitererzählt. Deshalb habe sie den Mund abgedeckt. Sie rechne damit, dass ihr eines Tages Gedichte einfielen. Die würde sie hier zu Papier bringen. Dann würde sie das Bild übermalen. Dann dürfe sich ihr Mund sehen lassen. Sie trug den Schlüssel zu dem Zimmerchen immer bei sich. Der Raum war das Pendant zu der kleinen Wohnung ihres Gatten im Dach der Kanzlei in der Stadt. Nun sind wir quitt. Es war Michals Idee gewesen, dass sie sich oben einquartiere, und auch seine Idee, dass sie eines Tages Gedichte schreiben würde. Paulina versicherte mir, ich sei der Einzige, der diesen Raum betreten dürfe. Dort verbrachten wir viele Nachmittage. Nach dem Mittagessen, das sie allein, das heißt ohne einen anderen Menschen, nur mit der Katze um ihre Füße einnahm, Michal aß in der Stadt, in der Kanzlei zusammen mit den Kollegen und den Angestellten, schenkte sie sich eine Tasse Kaffee ein, nahm aus der Kommode ein Stück Schokolade und begab sich über die Wendeltreppe hinauf in ihr Nest, gefolgt von mir. Dort zeichnete sie. Etwas aus der Fantasie, wie sie sagte. Oder sie zeichnete mich, umrahmte meine Konturen mit schwarzer Farbe, steckte das Bild in einen kleinen goldenen Rahmen und hängte es an die Wand. Oder sie erzählte. Aus ihren Erzählungen erfuhr ich von ihrer Trauer. Sie legte sich auf den Divan, schloss die Augen und sprach. Ich saß neben ihr auf dem Sessel oder auf dem Schreibtisch und hörte zu. Selten unterbrach ich sie, stellte eine Frage oder bat sie, eine Sache näher zu erklären. Nicht selten schlief sie ein und schlief bis in den Abend hinein, erwachte gerade rechtzeitig, um sich frisch zu machen und Michal zu begrüßen. Sie erzählte mir von der Zeit, als sie ein Kind gewesen war. »Ich bin ein einziger Mischmasch«, sagte sie und lachte lange und frei, wie sie es sich unten im Haus nicht getraut hätte. Vor Michal schon, ich hatte sie in ihrem Schlafzimmer lachen hören, beide unbändig und frei. Vor den Hausangestellten aber genierte sie sich. Ich hörte das Wort Mischmasch zum ersten Mal und fragte sie, was es bedeute. »Meine Mutter«, antwortete sie und wurde auf der kurzen Strecke dieser beiden Worte ernst. Kam aus dem Norden von Deutschland. Sie war blond, fast weiß und sehr blass und vertrug die Sonne nicht. Ihre Mutter, also meine Großmutter, war Dänin, mein Großvater Schwede. Beide hatten sie in ihren Ländern keine Arbeit gefunden. Beide stammten sie aus ärmlichen Verhältnissen. Sie hatten nur ein Kind, meine Mutter. Und sie war ein so schönes Mädchen gewesen, dass sich ein russischer Offizier in sie verliebte, da war sie erst 14. Er verließ seine Frau und seine Kinder, schrieb ihnen einen Brief, er wolle sie nie wiedersehen, denn sie erinnerten ihn daran, dass er bisher ein falsches Leben gelebt hatte. Er nahm meine Mutter nach Russland mit, nach St. Petersburg. Er raubte sie. Ja, eigentlich war es ein Raub, denn meine Großeltern waren nicht einverstanden. Sie erstatteten sogar Anzeige. Aber sie waren arm und der Offizier war reich und hatte Einfluss weit über Russland hinaus. Er war ein unsteter Mensch. Ein Mensch, der jedes Jahr sich vornahm, ein neues Leben zu beginnen. Ich kam zur Welt und da war mein Vater schon gegangen und hatte auch uns verlassen, meine Mutter und mich. Wohin er gegangen war, das weiß ich nicht. Aber er hat uns viel Geld hinterlassen.